Deutschlandfunk. Hintergrund.
Haushaltspolitik im Krisenmodus. Muss die Schuldenbremse reformiert werden? Von Jörg Münchenberg.
Es ist ohne Zweifel einer der größten Konfliktpunkte innerhalb der Ampelkoalition. Wie umgehen mit der Schuldenbremse? Seit 2009 steht sie im Artikel 115 des Grundgesetzes und macht dem Bund enge Vorgaben bei der Kreditaufnahme. SPD und Grüne fordern beharrlich eine Reform, während die FDP mehr oder weniger am Status quo festhalten will.
Die Schuldenbremseregel, wie sie in der Verfassung steht, hat handwerkliche Fehler,
sagt etwa der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dennis Rohde.
Und dort, wo Gesetze gemacht werden, sind Dinge nicht so gut. Und dann muss man auch einfach so ehrlich sein zu sagen, dann muss man da noch mal ran.
Noch einmal ran? Das sieht Otto Fricke, der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, anders. Er bewertet die politische Dauerdebatte über eine Reform der Schuldenbremse angesichts auch der schwierigen Verhandlungen für den Haushalt 2025 so.
Um einen Haushalt zu sanieren, ist der einfachste Schritt, der vordergründig niemandem wehtut, du machst mehr Schulden. Dass gleichzeitig aber unser Haushalt jetzt, so wie er ist, mit 40 Milliarden Zinskosten wegen Verschuldung vorher uns nicht mehr die Lücke gibt. Also ich sage jetzt nur mal als Beispiel, hätten wir nur die Hälfte der Schulden gemacht, die Hälfte der Zinskosten, hätten wir die 20 Milliarden. Das sieht dann keiner, sondern wird immer gesagt, naja, das mit den Zinsen, das machen wir später.
SPD und Grüne wollen also mehr Spielraum, mehr Schulden möglich machen, um überfällige Investitionen anzuschieben. Die FDP dagegen warnt vor erdrückender Schulden- und Zinslast. Und tatsächlich, die Koalition steht vor enormen finanzpolitischen Herausforderungen, etwa durch die sogenannte Zeitenwende im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Eine jahrzehntelang vernachlässigte Bundeswehr muss nun mit viel Geld modernisiert werden. Dafür aber, so Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, werde das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen nicht ausreichen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mehr in die Wehrhaftigkeit, also in die Rüstung investieren müssen. Das ist sehr, sehr teuer und ich könnte mir lieber vorstellen, wir geben das Geld in Forschung, Entwicklung, Bildung, intakte Spielplätze, aber wir müssen es halt machen. Und wir werden das kaum bestehen, wahrscheinlich, wenn wir alle diese potenziellen notwendigen Rüstungsausgaben, wenn das Sondervermögen mal ausgelutscht ist, gegen Forschung, Bildung, Entwicklung und intakte Spielplätze stellen. Also da muss irgendwie noch eine Lösung her.
Betonte Habeck kürzlich auf einer vom Wirtschaftsministerium organisierten Veranstaltung. Aber nicht nur der Verteidigungssektor hat Investitionsbedarf. Industrie- und Energiesektor sollen klimaneutral werden. Straßen und Brücken sind marode. Die ganze Verkehrsinfrastruktur benötigt gewaltige Summen.
Wir stellen der Deutschen Bahn jetzt so viel Geld zur Verfügung, dass sie mit der Korridorsanierung beginnen kann. Aber sie könnte noch viel mehr Korridore sanieren und sie muss viel mehr Korridore sanieren. Also ich sehe schon ein großes Investitionsbedürfnis in diesem Staat.
Bekräftigt SPD-Haushaltsexperte Rohde. Die Botschaft lautet, all diese großen Projekte sind aus dem regulären Haushalt nicht zu stemmen. Dabei räumt auch die Schuldenbremse einen gewissen Spielraum ein. So darf zumindest der Bund weiterhin Schulden machen innerhalb einer Grenze von 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Klemmt es beim Wachstum, dann ermöglicht die sogenannte Konjunkturkomponente eine gewisse Flexibilität. Und schließlich kann bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, wie etwa der Corona-Pandemie, die erlaubte Kreditobergrenze per Bundestagsbeschluss ausgesetzt werden. Aber diese Ausnahmen im Schuldenbremsengesetz bestätigen nur die Regel, die Zusatzkredite müssen innerhalb eines angemessenen Zeitraums, wie es in Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz heißt, zurückgezahlt werden. Die Bundesländer dürfen gleichzeitig überhaupt keine Schulden mehr machen. Weshalb auch hier die Stimmen zuletzt lauter geworden sind, die sich für eine Reform der Schuldenbremse stark machen. Daniel Günther, CDU und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, weist darauf hin, dass das deutsche Regelwerk strenger ist als die EU-Vorgaben.
Nach EU-Recht dürfen wir ja 0,5% des BIP an Schulden auch strukturell machen. Der Bund hat das genutzt mit 0,35, die Länder haben auf die 0,15 verzichtet. Ich würde mal sagen, über den Punkt kann man, finde ich, auch noch mal sprechen, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weil wir auch Investitionsbedarf in den Ländern haben.
Doch letztlich war es das aufsehenerregende Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 15. November 2023, das die öffentliche und koalitionsinterne Debatte über eine mögliche Neugestaltung der Schuldenbremse enorm befeuert hat. Die Karlsruher Richter hatten sich mit einer Klage der Unionsparteien gegen das sogenannte zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 beschäftigt. Mit diesem Nachtragshaushalt hatte die Ampel 60 Milliarden Euro, die im Kampf gegen Corona nicht ausgegeben worden waren, in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds verschoben. Diese Verschiebung erklärte das Verfassungsgericht für nicht rechtens, und das hatte auch mit der Schuldenbremse zu tun. Alexander Thiele ist Verfassungsjurist an der Business and Law School Berlin und spricht von einem fundamental bedeutsamen Urteil.
Das Verfassungsgericht hat jetzt eine sehr restriktive Interpretation der Schuldenbremse festgelegt, an der man eben nicht mehr vorbeikommt, und zwar weder der Bund noch die Länder. Das Bundesverfassungsgericht hat zum einen den Begriff der Notlage sehr eng gefasst, also zum Beispiel klargemacht, dass etwa die Klimakrise als solche keine solche Notlage ist. Und es hat darüber hinaus festgehalten, und das war jetzt in dieser Strenge nicht zu erwarten, die sogenannte Jährigkeit und Jährlichkeit der Verbuchung.
Was konkret bedeutet, Finanzmittel im Zuge einer Notlage dürfen nur für das jeweilige Haushaltsjahr aufgenommen werden. Eine langfristige Bekämpfung einer Notlage ist damit faktisch ausgeschlossen. Stattdessen muss diese Notlage dann jedes Jahr erneut durch den Bundestag erklärt werden. Welche Folgen das haben kann, zeigt sich etwa am Beispiel der Bundeshilfen für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal. 2021 war der Sonderfonds mit bis zu 30 Milliarden Euro vom Bund aufgelegt worden und sollte über das Jahr hinaus für Ausgleichszahlungen an Betroffene sorgen. Mit der neuen Rechtslage ist diese Praxis jedoch nicht mehr zulässig. Dabei habe die sich durchaus bewährt, kritisiert Dennis Rohde von der SPD.
Jetzt haben wir die Situation durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass eben jährlich wieder neu entschieden werden muss. Eben auch mit der Gefahr, dass zum Beispiel nach einem Regierungswechsel eine Regierung auch andere politische Prioritäten setzen kann. Also die Verbindlichkeit und die Verlässlichkeit von Hilfen, die ist dadurch nicht besser geworden.
Selbst Finanzminister Christian Lindner, FDP, und vehementer Verteidiger der Schuldenbremse in ihrer jetzigen Ausprägung sieht das Karlsruher Urteil an dieser Stelle durchaus kritisch. Denn das Urteil habe dazu geführt, dass SPD, Grüne und FDP
aus dem laufenden Haushalt die Verpflichtungen des Aufbauhilfefonds zu finanzieren haben. Das ist eine, ich glaube, vom Senat nicht mitbedachte Folgewirkung. Die dachten, sie urteilen über den zweiten Nachtragshaushalt 2021, aber haben stattdessen die Staatspraxis verändert.
So Lindner vor ein paar Wochen auf der vom Finanzministerium organisierten Veranstaltung unter dem Titel 15 Jahre Schuldenbremse. Doch damit nicht genug. Mit ihrem Urteil hätten die Verfassungsrichterinnen und Richter die Grundsatzdebatte über die Ausgestaltung der Schuldenbremse erst recht befeuert, meint Jurist Thiele, der die Bundesregierung im Verfahren in Karlsruhe vertreten hat.
Das Urteil selbst betraf ja nur die Notlagenklausel. Nun ist relativ klar, dass man die Transformation der Wirtschaft und die großen Herausforderungen, die uns erwarten, jetzt nicht ständig und dauerhaft auf Notlagen stützen kann. Das war auch nie geplant und das hat, glaube ich, auch niemand so gewollt. Aber in der Kombination mit dieser engen Auslegung dieser Ausnahmeregelung jetzt wurde nochmal das Licht auch gelenkt auf die sonstige Ausgestaltung der Schuldenbremse, die eben insbesondere, und das ist ja etwas, was jetzt viel diskutiert wird, nicht, wenn man so will, zwischen guten und schlechten Schulden differenziert.
Die Entscheidung der Richter hat also die Debatte um die Schuldenbremse befeuert und das Regieren für die Ampel nicht einfacher gemacht. Weil nun 60 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF, fehlen, ist die Regierung zu erheblichen Einsparungen und Umschichtungen gezwungen. Gerade auch für den noch nicht beschlossenen Haushalt 2025, der FDP-Haushaltspolitiker Fricke.
Weil natürlich es eine Wechselwirkung zwischen Haushalt und KTF gibt, weil manche Projekte im Klima- und Transformationsfonds reingenommen worden sind, die eigentlich im Kernhaushalt hätten sein müssen. So, und dann ist das der Punkt, dass du eben dann überlegst, wie viel muss ich dann an zusätzlicher Belastung im Haushalt aufnehmen. Für 25 treten aber noch mehrere Faktoren dazu, nämlich die weiter seit jetzt 5 Jahren bestehende faktische Nullwachstumslinie. Jetzt nehme ich mal Corona-Sondereffekte raus. die dazu führt, dass keine Steigerungen in dem Sinne gekommen sind in den wirklichen Kernzahlen der Einnahmen des Haushaltes.
Für die Liberalen ist die Sache dennoch klar. Die Schuldenbremse habe sich im Kern bewährt. Eine Grundgesetzänderung sei daher schlicht nicht notwendig. Ganz unabhängig von der Frage, ob die für eine solche Grundgesetzänderung notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag überhaupt zustande käme. Finanzminister Lindner von der FDP fragt an die Adresse derer, die das Instrument ändern wollen.
Wofür eigentlich höhere Verschuldungsspielräume? Die Debatte muss man ja auch führen. Also im Klima- und Transformationsfonds im vergangenen Jahr hätten 36 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung gestanden. 21 Milliarden davon sind nur genutzt worden. Warum also immer diese Forderung nach mehr? Ist unsere Volkswirtschaft eigentlich in der Lage, zusätzliche auch massiv steigende öffentliche Investitionen zu absorbieren, ohne dass es zulasten von privaten Vorhaben ginge.
Der Bundesfinanzminister fordert von seinen Kabinettskolleginnen und Kollegen eine andere Prioritätensetzung bei den Ausgaben und bringt auch Einsparungen und Umschichtungen im Sozialbereich ins Gespräch. Das wiederum lehnen SPD und Grüne kategorisch ab. Sie verweisen auf den enormen Finanzbedarf, vor allem für die Bundeswehr und die Infrastruktur, und begründen damit, dass die Schuldenbremse reformiert werden müsse. SPD-Haushaltspolitiker Dennis Rohde.
Ich würde mir wünschen, dass wir diese Kosten zum Erhalt, zum Aufbau, zur Stärkung von Infrastruktur bei der Berechnung der Schuldenbremse auch entsprechend berücksichtigen würden. Ich kann zum Beispiel auch mit Positivlisten arbeiten. Ich kann die Infrastruktur, in die dringend investiert werden muss, ja definieren. Keiner verbietet mir ja so eine Definition im Zweifel auch in die Verfassung zu schreiben. Also dieses Argument, wir können Investitionen nicht von der Schuldenbremse ausnehmen, weil wir sie nicht definieren können, das halte ich für ein Scheinargument. Wer will, der kann.
Aber nicht nur Politiker wünschen sich mehr Beweglichkeit im System. So sprachen sich auch der Internationale Währungsfonds und der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die sogenannten Wirtschaftsweisen, zuletzt dafür aus, dem Bund mehr Spielraum bei der Verschuldung einzuräumen. Statt 0,35% seien beispielsweise jährlich bis zu 1% des BIP an neuen Krediten vorstellbar. Auch Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen unterstützt solche Gedankenspiele.
1% des deutschen BIP sind ungefähr 40 Milliarden, 41 Milliarden. Und keiner kann mir erklären, dass, wenn wir 1% von Varianz irgendwie uns ermöglichen, mehr oder weniger bei Sachen, dass dann die Verschuldungsrate von Deutschland explodiert. Wir haben im Moment 64% des BIP als Kredite. Ob wir 63 oder 65 haben, interessiert niemanden. Das ist sozusagen für die Kreditaufnahme des Staates, für die Zinsrate völlig egal. Aber was könnten wir denn damit machen, wenn wir uns ein bisschen mehr pragmatische Flexibilität erlauben würden?
Ebenfalls im Gespräch großzügigere Übergangsregeln nach einer Notlage. Denn bislang schreibt das Grundgesetz vor, dass nach dem Ende der Notlage sofort wieder die strengen Schuldenvorgaben gelten. Das aber sei wenig realistisch, heißt es etwa bei den Wirtschaftsweisen. Schließlich könnte die Regierung auch die sogenannte Konjunkturkomponente ändern. Im Koalitionsvertrag ist das ausdrücklich vorgesehen, zumal für eine solche Änderung die einfache Mehrheit im Bundestag ausreichen würde. Der haushaltspolitische Effekt einer solchen Maßnahme wäre allerdings bescheiden, betont Verfassungsrechtler Thiele.
Langfristig wird die keinen großen Spielraum deswegen geben, weil sie ja quasi so angelegt ist, dass sie quasi atmend ist, ja, wenn es gut läuft, weniger Schulden, wenn es schlecht läuft, ein bisschen mehr. Aber diese Berechnung ist im Grundgesetz tatsächlich nicht normiert, sondern die entscheidet der einfache Gesetzgeber.
Finanzminister Lindner hat hier zwar grundsätzliche Änderungsbereitschaft angedeutet, um im gleichen Atemzug weitergehenden Hoffnungen der Koalitionspartner einen Riegel vorzuschieben.
Die Reform des Konjunkturbereinigungsverfahrens muss aber auf wissenschaftlicher Basis erfolgen. Anders gesagt, ich beschütze die Reform der Konjunkturbereinigung vor politischer Einflussnahme. Denn nicht die Wünsche von Politikern, möglichst schnell populäre Forderungen finanzieren zu können, sollte da entscheidend sein, sondern wirklich die langfristigen Interessen unserer Staatsfinanzen.
Im Klartext, gut anderthalb Jahre vor den Bundestagswahlen zeichnet sich innerhalb der Ampelregierung keinerlei Annäherung in Sachen Reform der Schuldenbremse ab. zumal die FDP hier auch CDU und CSU im Bundestag an ihrer Seite weiß. Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg.
Es bleibt immer noch die Flexibilität dieser Schuldenbremse. Die ermöglicht es zum Beispiel jetzt auch in dem aktuellen Haushalt 2024 eine Neuverschuldung von 22 Milliarden zu machen. Also 5% des ganzen Haushaltsvolumens, kann man etwa sagen, finanziert man jetzt eben doch über neue Schulden. Und im Übrigen behält man die Möglichkeit, dass wenn man wirklich eine Notsituation hat, dann diese Notsituation im Bundestag zu beschließen. Und dann kann man bezogen auf diesen Notfall auch weiter Kredite aufnehmen, wenn man denn wirklich eine Notsituation hat.
Aber auch unter den CDU-geführten Bundesländern gibt es solche, die sich mehr Flexibilität beim Schuldenmachen wünschen. So hat der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, bereits eine entsprechende Bundesratsinitiative angekündigt. Bei der Bundes-CDU kennt man natürlich die aktuellen Nöte der Länder. Eine geringe Neuverschuldungsquote für die Länder, die es bislang nicht gibt, könnte also ein Reforminstrument sein. CDU-Haushaltspolitiker Mittelberg signalisiert deshalb Gesprächsbereitschaft in Richtung Ampelkoalition, solange die Schuldenbremse im Prinzip erhalten bleibt.
Weil jetzt natürlich gerade auch manche Bundesländer in einer, ich sag mal, ganz schwierigen Situation sind und diese Frage auch adressieren. Und das wäre zum Beispiel einer der Punkte, über die man sachlich sprechen könnte. Aber nochmal klar gesagt, die Schuldenbremse an sich muss stehen.
Vorerst aber fehlen für eine grundlegende Reform der Schuldenbremse über das Grundgesetz die politischen Mehrheiten, schon angesichts der Uneinigkeit im Regierungslager. Aber Grüne und SPD, die mit dem Koalitionspartner FDP ringen, zeigen auf die Opposition und werfen der Union ein wahltaktisches Manöver vor.
Die Unionsministerpräsidenten haben sich ja fast unisono für Reformen der Schuldenbremse ausgesprochen. Also es ist allein Friedrich Merz, der einen destruktiven Populismus betreibt, der angeleitet von dem, was Franz Josef Strauß mal in seiner Sonthofen-Rede gesagt hat, nur noch darauf aus ist, dieser Regierung keine Hilfe mehr zu geben, am Ende keine Hilfe mehr für dieses Land zu leisten, damit es seine eigenen Wahlchancen verbessert.
Sagt der SPD-Haushaltsexperte Rode und unterschlägt, dass auch mit dem Koalitionspartner FDP eine weitreichende Reform der Schuldenbremse derzeit nicht zu machen ist. So wird der koalitionsinterne Streit weitergehen, ob die Schuldenbremse reformiert werden sollte oder nicht. Unklar ist, ob die Ampel, um die größten Nöte im Haushalt zu umschiffen, einen Notstand ausruft, etwa wenn die militärische Lage in der Ukraine eskalieren sollte. Die Hürden dafür aber, so sieht es zumindest der liberale Finanzminister, liegen extrem hoch. Christian Lindner hat in den letzten Monaten wiederholt durchblicken lassen, dass er nach der Schlappe um das zweite Nachtragshaushaltsgesetz nicht mehr bereit ist, neuerliche Haushaltsrisiken einzugehen. Eine weitere Klage der Union in Karlsruhe will er nicht provozieren. Der FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke wagt deshalb ein anderes Gedankenspiel, etwa mit Blick auf die kostspielige Modernisierung der Bundeswehr.
Dann wird die Frage für mich kommen, aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung, dass am Ende der Druck wieder auf ein erneutes Sondervermögen käme, das ja dann von der Schuldenbremsenregelung ausdrücklich ausgenommen ist. Hat ja dieses Mal auch funktioniert. Persönlich sage ich, ist das ein uneleganter Weg, aber ich sage dann auch mal, wenn wir alle erkennen, dass die Zeitenwende sich da auch abspielt, wird es im Zweifel eine Lösung sein, die dann das deutlich macht.
Ob freilich die Union ein Sondervermögen Bundeswehrsanierung im Bundestag und im Bundesrat mittragen würde, ist im Moment genauso offen, wie eine baldige Neufassung der Schuldenbremse unwahrscheinlich ist.
Das war der Hintergrund. Haushaltspolitik im Krisenmodus. Muss die Schuldenbremse reformiert werden? Von Jörg Münchenberg. Redaktion Ursula Welter.